D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Auch in unserem Hörsaaljahr 2015 entdecken wir alte Werte neu. Begrüßt euch Hans-Jürgen Bartsch. Mit diesen neuen alten Werten haben wir ja 2014 aufgehört, ganz konkret mit unseren Sendungen zur Renaissance, jener Epoche, in der sich die Größen des 15. bis 17. Jahrhunderts der Antike, Roms und Athens besannen. Zwei dieser Größen haben wir heute im Programm: Donatello, den Bildhauer, und Leonardo da Vinci, das Universalgenie.
Den Künstlern, Wissenschaftlern und Gelehrten in der Renaissance ging es um die Entdeckung der Welt und des Menschen auf der Suche nach der Eigengesetzlichkeit der Natur.
Leonardo war ein herausragender Künstler, der die Welt erforschte und sie in gewisser Weise durch die Erkenntnisse dieser Forschung neu erfand. Er ist ein Homo Universalis. Und dann ist er eben Maler, Architekt, Naturwissenschaftler.
Donatello hatte die erste frei plastisch stehende Figur der Nachantike geschaffen und damit für die Befreiung der Skulptur aus der funktionalen Einbindung in die Architektur gesorgt. Der Name steht in der Kunstgeschichte für den skulpturalen Ausdruck eines neuen Menschenbildes und damit kommt er nicht nur an den großartigen Michelangelo heran, sondern dürfte ihn sogar noch übertreffen.
Zunächst zu Donatello. Angeblich habe er auf einer Reise nach Rom Spuren der Antike gefunden, die ihn daraufhin künstlerisch inspiriert hätten und zeitlebens nicht mehr losgelassen. Angeblich. Genaues weiß man nicht. Tatsache ist, Donatello erhielt nicht wenige Aufträge von der reichen Familie der Medici, so zum Beispiel seine schließlich bekannteste Figur, der jugendliche David aus Bronze, der als Sinnbild für den Übergang vom Mittelalter in eine neue Epoche steht. Antike und Natur vereint Donatello und verleiht damit einem bisher nicht gekannten Stil neuen Glanz. Dr. Ann-Kathrin Günzel hat Kunstgeschichte, Italianistik und Geschichte studiert, unter anderem in Siena und jahrelang am Kunsthistorischen Institut in Florenz gearbeitet. Ihr Vortrag über den Bildhauer trägt den Titel Donatello als Wegbereiter der Moderne und wurde am 25. Oktober in Köln gehalten. Veranstalter war der Bildungscampus Zeit für Wissen, der für uns auch den nachfolgenden Vortrag über Da Vinci mitgeschnitten hat. Doch zunächst Ann-Kathrin Günzel und Donatello.
Donato di Niccolò di Bettobardi, kurz Donatello genannt, wurde in Florenz als Sohn des Wollkämmers Niccolò di Bettobardi um 1386 geboren. So genau weiß man es nicht. Sein Name wird 1401 zum ersten Mal anlässlich einer Prügelei in Pistoia urkundlich erwähnt. Vasari berichtet ferner, dass er sich mit Brunelleschi von 1402 bis 1404 in Rom aufgehalten habe. Die Reise ist allerdings nicht urkundlich nachzuweisen. Dort habe sich Donatello die Überreste der Antike angesehen, habe sie kennengelernt und an denen habe er dann seinen Stil gebildet, welcher die Frührenaissance in der Skulptur auf der Grundlage eines eindringlichen Naturstudiums einleitete. Der Name des Florentiner Bildhauers steht in der Kunstgeschichte für den skulpturalen Ausdruck eines neuen Menschenbildes. Donatello hatte die erste frei plastisch stehende Figur der Nachantike geschaffen und damit für die Befreiung der Skulptur aus der funktionalen Einbindung in die Architektur gesorgt. Vasari, der 1576 in Florenz gestorben ist, hat die Viten, also die Lebensbeschreibungen der hervorragendsten Künstler Italiens, geschrieben. Und über Donatello heißt es dort, dass sein Werk solch eine hohe Qualität an Lebendigkeit und Anmut zeige, dass es den antiken Meisterwerken ebenbürtig sei und dass er nicht nur seinen eigenen Zeitgenossen, sondern auch denen Vasaris überlegen gewesen sei. Und damit kommt er nicht nur an den großartigen Michelangelo heran, sondern dürfte ihn nach Vasaris Meinung sogar noch übertreffen. In zahlreichen Anekdoten berichtet Vasari, wie stark Donatello in die damalige Florentiner Kunstszene eingebunden war. So hatte er nicht nur Begegnungen und Freundschaften mit anderen Künstlerpersönlichkeiten seiner Zeit, wie zum Beispiel mit Filippo Brunelleschi, sondern wurde vor allem von der Medici-Familie sehr geschätzt. Cosimo de' Medici, gestorben 1464, hat Donatello zu Lebzeiten stetig gefördert und immer wieder Aufträge an ihn vergeben, darunter einige Madonnen in Marmor und Bronze. Die Medici waren gerade in Florenz damals kulturell und gesellschaftlich tonangebend. Sie sind quasi der Inbegriff der Renaissance, welche als die Wiedergeburt der Antike galt. Den Künstlern, Wissenschaftlern und Gelehrten in der Renaissance ging es um die Entdeckung der Welt und des Menschen auf der Suche nach der Eigengesetzlichkeit der Natur. Filippo Brunelleschi war einer der ersten, der einen eigenen bildlichen Ausdruck dafür fand. Er verband den gotischen Baustil mit Elementen der antiken Baukunst und nahm damit die Renaissance vorweg. Während Brunelleschi vorwiegend in der Architektur wegweisende Errungenschaften hervorbrachte, waren es für die Skulptur die Bildhauer Lorenzo Ghiberti, Donatello und Luca della Robbia. Sie leiteten aus dem Studium der Proportionen und der Harmonie ein Menschenbild ab, das den Körper naturalistisch und lebensnah und nicht mehr so geradlinig und starr byzantinisch darstellte. Die Perspektive wird von nun an sowohl im Relief als auch in der Malerei angewendet. Das heißt, die Bilder erhalten Tiefe und Plastizität, die Figuren werden naturgetreu abgebildet und die Hintergründe werden ebenfalls mit Landschaften oder Interieurs, mit Szenen aus dem Leben gefüllt, statt weiterhin mit Goldgrund. Mit der Eigenständigkeit der bildnerischen und architektonischen Erfindungen emanzipieren sich natürlich dann auch die Künstler von ihren Auftraggebern. Sie sind nun nicht mehr einfach Handwerker, sondern steigen in den Rang der Gelehrten auf. Das bedeutet gleichzeitig, dass sie eigenständig ihre Entscheidungen vertreten. Der junge Donatello wuchs also in einer Zeit und in einer kulturellen Umgebung heran, in denen sich die Ansätze für eine grundlegende Erneuerung bereits abzeichneten. 1403 war er als Gehilfe Ghibertis mit den Reliefs für die Nordtür des Baptisteriums beschäftigt und der Einfluss des Meisters hat ihn nachweislich in dieser Zeit stark beeindruckt. Von Ghiberti lernte er, die Lichtübergänge gleichmäßig zu gestalten, die Umrisslinien harmonisch herauszuarbeiten und die Gewänder stilvoll und gotisch zu drapieren. Die Eleganz Ghibertis, die sich in gotischer Formvollendung zeigt, ist in seinen frühen Figuren noch anwesend. Zwischen 1406 und 1408 arbeitete Donatello zusammen mit Nanni di Banco in der Werkstatt der Florentiner Dombauhütte. Um den Dom in Florenz zu bekrönen, sollten an die Strebepfeiler Prophetenfiguren gestellt werden. Nanni di Banco gab man den Auftrag für den Jesajas, den er auch 1408 fertigstellte. Während seine Figur aber noch stark dem gotischen Ideal verpflichtet war, ist Donatellos David für denselben Pfeiler ebenfalls 1408 fertiggestellt, weitaus körperbetonter und freier in ihrem Ausdruck. Als seine erste bezeugte freistehende Figur zeigt der David einen mit Efeu bekränzten Helden, das Haupt Goliaths, zwischen den Füßen. Seine Nacktheit wird durch den Mantel eher betont als verhüllt, die dünnen Stoffbahnen fallen elegant, das enge Lederwams zeigt die Figur des Jünglings. Es ist ein momenthafter Ausschnitt aus der Überzeitlichkeit der alttestamentarischen Erzählung, ein kurzes Innehalten voller Lebendigkeit. Zusammen mit dem Jesajas sollte der David das Traufgesims der Chortribüne des Florentiner Doms schmücken. Da er letztendlich jedoch zu klein wurde, landete er 1416 in der Stanza del Oriolo im Palazzo Vecchio und steht heute im Nationalmuseum Bargello in Florenz. Die neue, im Sinne der Renaissance verstandene Würde des Menschen ist im Marmor David zwar schon versteckt, im heiligen Evangelisten Markus von 1411, von der Leinweberzunft für Orsan Michele, also auch eine Nischenfigur an der Außenwand, in Auftrag gegeben, tritt diese dann vollends ans Licht. Sie musste allerdings an ihrem erhöhten Standpunkt in der Nische der Kirche gesehen werden. Man guckt so schräg von unten zu ihr hinauf und das war auch so geplant, schon in der ganzen Anlage der Figur. Vasari schreibt dazu, als daher die Vorsteher der Zunft sie nicht aufstellen lassen wollten, bat Donato, sie möchten zugeben, dass er sie an ihren Platz bringe. Er werde noch daran herumarbeiten und es sollte eine andere als jene erste Figur zum Vorschein kommen. Dies geschah. Er verhüllte sie 14 Tage, deckte sie sodann auf, ohne irgendetwas daran getan zu haben, und sie erfüllte jeden mit Bewunderung. Also der Plan ist aufgegangen, einfach nur vorzutäuschen, etwas zu tun, und der neue Blick auf die Figur hat die Figur zu einer neuen werden lassen. Die Ponderation ist nach klassischen Vorbildern gearbeitet, das heißt, das Gewicht ruht auf dem rechten Fuß, dem Standbein, während das linke Bein als sogenanntes Spielbein den Ausgleich und das Gleichgewicht herstellt. Das Gewand fällt in schweren Falten zu Boden. Der Charakter bzw. das Wesen des Heiligen zeigt sich in seiner Mimik, ein finsterer, gedankenverlorener Blick. 1892 kam der Georg ins Nationalmuseum Bargello und wurde an Ossan Michele durch eine Bronzekopie ersetzt. Mit den Propheten des Jeremias 1423 bis 26 und des Habakuk hat Donatello eine Phase der realistischen Darstellung erreicht, wie sie zuvor nicht zu sehen war. Jeremias, der dem Volk Israels die Bekehrung und Umkehr zu Gott predigte und der jahrelang den Untergang Jerusalems und des Tempels prophezeite, der im Jahre 586 vor Christus durch den babylonischen König Nebukadnezar tatsächlich eintrat. In der 1430 bis 40 entstandene Habakuk, zu sehen auch Zukone, also Kürbis oder Kahlschädel genannt, war ein Zeitgenosse Jeremias und Donatellos letzter Beitrag zum Campanile des Florentiner Doms. Habakuk als Berufsprophet am Tempel in Jerusalem empfing Visionen und schrieb sie als Anweisungen Gottes auf, die das nach ihm benannte Buch im Alten Testament bildeten. Die beiden Propheten sind völlig frei von unrealistischen, das heißt auch von idealistischen Elementen und stellen stattdessen aus dem Leben genommene Persönlichkeiten dar. Wen Donatello als Modell genommen haben mag, das ist bis heute allerdings nicht erforscht. Das wohl bekannteste Werk Donatellos, das gleichzeitig für seine hohe Könnerschaft und für den Schritt in die Richtung eines neuen, selbstbewussten Menschenbildes geht, ist der Bronze-David, den er um 1444 bis 1446 geschaffen hat und der heute im Nationalmuseum Bargello in Florenz steht. Die Skulptur, welche die erste, die sogenannte junge Phase des Bildhauers bekrönt, gehört zu den wichtigsten Bildwerken der Frührenaissance, denn mit dieser Statue wagte es erstmals nach der Antike ein Bildhauer, eine lebensgroße Figur, die Figur misst insgesamt 158 cm, allansichtig, das heißt eine rundplastische Aktfigur zu erschaffen. Der sehr grazile David ist nur mit einem großen, mit Blättern bekrönten Hut und mit ledernen Strümpfen bekleidet, aus denen vorne lange, schmale Zehen herausgucken. Den Stand im klassischen Kontrapost, also Standbein, Spielbein, hat er den rechten Fuß ganz nah an den Kopf von Goliath gestellt, wobei das lange Schwert, das er ebenfalls in der rechten Hand hält, mit der Spitze den Helm noch leicht berührt, als wolle David ihn doch lieber ein Stück von sich fortschieben. Der linke Fuß steht leger in Siegerpose auf dem Goliath-Haupt. Die Diagonale des Schwertes nachziehend ist der zwar nur zu einem leisen Lächeln bewegte und dennoch triumphierende Blick des Davids auf den unter seinen Füßen liegenden Kopf gerichtet. Die Abwinkelung des Spielbeins wird von dem auf die Hüfte gestützten linken Arm aufgenommen. In der Hand hält er noch den Stein, den er mittels der Schleuder an Goliaths Haupt geworfen hat. Das Aufstützen des rechten Arms auf das Schwert folgt dagegen dem Motiv des Standbeins. Der Bezug zur Antike liegt übrigens bei dieser Figur rein in der Aufnahme der lebensgroßen stehenden rundplastischen Aktfigur. Die Umsetzung ist durchaus modern. Denn die naturalistische Körperlichkeit, die durch die polierte, fast schwarze Oberfläche hervorgerufen wird und die Lichtreflexe hervorruft, welche an weiche Haut denken lassen, ebenso wie die androgyne Schönheit der männlichen Figur, stellen Schönheitsideale der Renaissance dar. Die antike Idealfigur kann man darin nicht erkennen. Die sinnliche Knabengestalt, die Vermutungen aufkommen lassen hat, Donatello sei vielleicht homosexuell gewesen, ließ Vasari anmerken: Die Gestalt hat so viel Natur, Leben und Weichheit, dass es Künstlern scheint, als müsse sie über einen lebenden Körper geformt worden sein. Über die Entstehung des David gibt es heute keine Dokumente mehr, man weiß aber, dass er von den Medici in Auftrag gegeben worden ist und im Hof des Palazzo Medici in Florenz stand. Und dort verwandelte sich dann der Sieg des alttestamentarischen Helden über den übermächtigen Goliath in eine Allusion über die politische und militärische Standhaftigkeit der Kommune unter dem Regiment der Medici gegenüber Großmachtgelüsten Neapels oder Mailands. Die Reifephase Donatellos beginnt nach einer erneuten Romreise des Bildhauers 1432-33, von der er voller hellenistischer und klassischer Eindrücke zurückkehrte. Neben einigen anderen in dieser Zeit wichtigen Werken ist es die Sängerkanzel des Florentiner Doms, die er 1933 bis 1939 fertigte, welche von herausragender Bedeutung ist. 1688 wurde sie anlässlich der Hochzeit von Ferdinando de' Medici wieder entfernt, weil sie zu klein war, um alle Sänger aufzunehmen. Erst 1891 setzte man sie dann im Dommuseum, wo sie heute noch zu sehen ist, wieder zusammen. Die tanzenden und singenden Putten, die hinter den Säulen durchlaufend die Balustrade schmücken, sind alle nur angedeutet. Sie treten nie aus dem Relief direkt heraus. Sie bewegen sich dennoch sehr dynamisch und ausgelassen auf einem leuchtenden Mosaikgrund nach Art der Kosmaten. In kindlicher Anmut laufen, spielen und tanzen sie voller Lebenslust vor dem goldenen Grund, der die Unendlichkeit symbolisiert. Zwischen 1428 und 1434 arbeitete Donatello an der plastischen Ausgestaltung der alten Sakristei San Lorenzo in Florenz, die 1418 bis 28 von Brunelleschi erbaut worden war. Neben den Bronzereliefs mit Aposteln und Märtyrern für die großen Türen schuf Donatello unter anderem Sopraporten, also Türbekrönungen, das heißt Rundbogenfelder, mit Heiligendarstellungen in Stuck und Terrakotta. 1443 ging Donatello nach Padua, wo er einige Jahre später den Antonius-Altar fertigte. Sein umfangreichstes Werk, denn der Altar setzt sich insgesamt aus 29 Skulpturen zusammen. 7 freistehende Bronzestatuen, die thronende Mutter Gottes, die heiligen Franziskus, Antonius, Daniel, Justina, Ludwig und Prostosimus und zahlreiche Basreliefs in Bronze. Der Altar wurde leider im 16. Jahrhundert vollkommen zerlegt und ist heute nicht mehr vollständig zu rekonstruieren. Man kann sowohl in den Figuren als auch in den Reliefs Donatellos Suche nach Lichteffekten, Brechungen und nach Reflexen auf dem Material erkennen. Vor allem die Bronzereliefs, die Reliefs mit ihrer ungeglätteten Oberfläche, zeigen, dass sich brechende Licht das tiefe Räume erschließt und eine Atmosphäre, die Lichtschwingungen ineinander übergehen lässt, ohne dass die Figuren sich dabei jemals vom Grund lösen. Niemals zuvor war der Architektur eine so bestimmende Rolle zugefallen. In den 4 Wundern, die insgesamt dargestellt sind, folgt das lärmende Wogen der Menge dem geometrischen Rhythmus der Architekturen, die aber zu den wahren Hauptdarstellern werden. Das Kernstück des Altars bildete die Mutter Gottes mit dem Kind. Sie erinnert an eine geheimnisvolle Priesterin des klassischen Altertums. Sie sitzt nicht, steht aber auch nicht, erhebt sich vielleicht gerade und erinnert mehr an eine byzantinische Ikone, denn an eine Madonnenfigur. Neben dem Antonius-Altar arbeitete Donatello auch an der Reiterstatue des Gattamelata in Padua, dem Denkmal des Condottiere, das vor der Basilika in Padua errichtet wurde. Pferd und Reiter bilden eine Einheit, die für alle folgenden Reiterstatuen vorbildlich werden sollten. Erasmo da Narni, genannt Gattamelata, was so viel wie gefleckte Katze heißt, war ein italienischer Condottiere, der als Metzgersjunge aufgewachsen ist. Der Spitzname Gattamelata spielt auf die angebliche Verschlagenheit des gefürchteten venezianischen Söldnerführers an. Gattamelata begann seine Söldnerkarriere bei Braccio da Montone, diente dem Papst und der Stadt Florenz gleichermaßen, unterstützte Venedig 1434 in den Schlachten gegen die Visconti aus Mailand und wurde 1437 in Padua Diktator. 1435 trat er mit 450 Reitern und 800 Mann Fußvolk in die Dienste der Republik Venedig, die damals durch die Visconti, Fürsten von Mailand, hart bedrängt wurde. Mit den Florentiner Hilfstruppen unter Francesco Sforza gelang ihm schließlich der Sieg, durch den er Verona und Brescia zurückeroberte. Donatello verewigte ihn 1447 in Padua durch die Bronzeplastik, das erste im Monumentalformat gegossene Reiterstandbild seit der Antike. Im Palazzo della Ragione in Padua befindet sich ein kolossales hölzernes Pferd mit beweglichen Gliedmaßen, das Donatello als Studie entworfen hat. Das war auch nötig, da seit den Römern keiner mehr eine solch monumentale Statue eines Pferdes entworfen hatte. 1454 kehrte Donatello nach Florenz zurück. Das feinsinnig erlesene Milieu, das er inzwischen in seiner Heimatstadt vorfand, wusste allerdings mit den Errungenschaften Donatellos auf dem Gebiet der Plastik jetzt wenig anzufangen. So bewegte sich der alternde Donatello gegen Mitte des 16. Jahrhunderts abseits der florentinischen Kultur, die sich an Albertis Regeln der Anmut orientierte. Er ging eigene Wege und setzte seine experimentellen Studien weiterhin fort. Ihm sind immer noch eine Vielzahl der Blickwinkel und die Beherrschung des Raumes, welche er durch die Rotation der Figuren erreicht, sehr wichtig. Als zwei seiner wichtigsten Skulpturen des Spätwerkes seien zwei Frauen vorgestellt, die Judith mit Holofernes und die büßende Maria Magdalena. Die komplexe Gruppe mit Judith und Holofernes schuf Donatello für die Signoria der Stadt. Die Szene aus dem Alten Testament ist in unzähligen Darstellungen künstlerisch bearbeitet worden. Die Verkörperung Judiths als Mut, Entschlossenheit, aufopferungsvoller Vaterliebe in Kombination mit weiblicher Schönheit hat die Fantasie der Künstler über Jahrhunderte ebenso angeregt wie die blutige Tat der Enthauptung des Holofernes. Holofernes, der von Judith als syrischer Feldherr ermordet wurde, hatte als General des babylonischen Königs Nebukadnezar als Rache dafür, dass keines der Völker Nebukadnezar im Krieg unterstützt hat, versucht, die Staaten zwischen dem Roten und dem Mittelmeer zu unterwerfen. Im Buch Judith wird erzählt, dass Holofernes nach Rauben, Morden und Brandschatzen im ganzen vorderen Orient die Stadt Betulia angegriffen und belagert hat. Da es dort an Wasser fehlt, sind die Einwohner kurz davor, sich zu ergeben. Einige der Einwohner fordern eine Frist von 5 Tagen abzuwarten, in der Gott sie noch retten kann. Judith, eine fromme jüdische Witwe von erheblichem Reiz und ebenso erheblichem Reichtum, entschließt sich aber, ihre Stadt zu retten. Sie geht mit ihrer Magd und einigen Weinkrügen in das Lager von Holofernes Truppen, wo es ihr aufgrund ihrer Schönheit ohne weiteres gelingt, das Zelt von Holofernes zu erreichen. Betört von ihrer Schönheit und Weisheit lädt Holofernes sie zu einem Gelage ein, im Verlaufe dessen sich die Diener diskret aus dem Zelt zurückziehen, um bei der erwarteten Liebesnacht nicht zu stören. Sie macht ihn jedoch mit dem schweren Wein betrunken und gemeinsam mit ihrer Magd enthauptet sie ihn. Judith kehrt mit dem abgeschlagenen Kopf nach Betulia zurück. Als die Soldaten morgens den gemeuchelten Feldherrn entdecken, ergreifen sie in Panik die Flucht und die Juden können die verbleibenden Angreifer besiegen. Die Geschichte handelt also von Übermacht und Bedrohung auf der einen und von Ohnmacht und Wehrlosigkeit auf der anderen Seite. Männliche Kraft wird durch die Begierde geschwächt und Judith kann ihre weiblichen Reize einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen, nämlich die Abwendung großer Not von ihrem Volk. In künstlerischen Darstellungen wird daher auch häufig auf die Gefahr der Sinnlichkeit des Weiblichen angespielt. Bei Donatello steht Judith als mutige und kühne junge Frau und trotz ihrer Zartheit hat sie einen ernsten, sehr konzentrierten Gesichtsausdruck. Sie hebt mit ruhiger Hand das Schwert, um Holofernes zu köpfen, dessen Blick von Wein und Schlaf getrübt ist. Also auch hier sieht man gleich wieder ganz klar, die Figur ist ganz stark auf Allansichtigkeit angelegt. Wenn man sie aus verschiedenen Perspektiven anguckt, sieht man auch immer wieder neue Facetten der Geschichte. Er hängt kalt und schlaff an ihrer Linken. Cosimo de' Medici hatte das Werk zwischen 1455 und 1460 in Auftrag gegeben. Es sollte einen Brunnen im Garten des Medici-Palastes krönen, wurde dann aber 1495 als Freiheitssymbol des Florentiner Volkes seitlich des Portals des Palazzo Vecchio aufgestellt. Die Statue braucht keinerlei Nische mehr, sondern steht vollkommen selbstständig im Raum und erscheint von jedem Standpunkt aus gleich lebendig. Die andere Frauenfigur, die Maria Magdalena, die als mögliche Gefährtin Jesu oft als Sünderin oder als gefallene Frau dargestellt wird, ist Heilige und Schutzpatronin der Frauen, der Verführten, der reuigen Sünderinnen, der Schüler, Studenten und Gefangenen, sowie der Winzer, Weinhändler, Handschuhmacher und Friseure. Also eine sehr bunte Mischung, kann man sagen. Deswegen habe ich es hier auch nochmal angeführt, weil ich es ganz interessant fand, was da alles vereint wird in dieser Frauengestalt. Sie wird gegen Gewitter, Ungeziefer und Augenleiden angerufen. Entsprechend der Tradition Maria Magdalena mit der Sünderin, die Jesus die Füße salbt, gleichzusetzen, wird sie immer wieder mit wallendem, offenen Haar dargestellt. Im Neuen Testament begegnet sie zunächst als Nachfolgerin Jesu und als Zeugin von Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung Jesu. In apokryph gewordenen Schriften des frühen Christentums ist sie Lieblingsjüngerin Jesu, empfängt von ihm besondere Offenbarungen und wird von Petrus, der Repräsentationsgestalt der Männergruppe, auch angegriffen. Seit dem 6. Jahrhundert wurde sie zumeist mit der anonymen salbenden Sünderin sowie mit Maria von Bethanien identifiziert und so schließlich zum Inbegriff der reuigen Sünderin und Büßerin erklärt. Donatello schuf diese Skulptur in den 50er Jahren des 15. Jahrhunderts. Sie ist eine farbig gefasste Holzskulptur und besteht aus einem Stamm und ist dann aber zusätzlich mit Tonelementen versehen worden, ausgeschmückt worden und danach dann farbig gefasst. Ehemals hatte sie auch mit Blattgold eine versehene Oberfläche, die dann aber durch zahlreiche Übermalungen in späteren Jahrhunderten verloren gegangen ist. Also das macht auch nochmal ihre sehr raue Oberfläche natürlich aus heutzutage. Ihr asketischer Körper mag zunächst erschrecken, jedoch lauscht man noch einmal den Worten Vasaris, der schreibt, sie sei eine wunderschöne und überaus gelungene, durch Fasten und Abstinenz ausgezehrte Gestalt, sodass ihr ganzer Körper eine bis in alle Einzelheiten studierte anatomische Vollkommenheit erreicht. Die zum Gebet vereinten Hände, das lange wirre Haar, das ihren Körper anstelle von Kleidung bedeckt, das knochige Gesicht mit den ausgehöhlten Augen, das alles spricht eine ausgesprochen naturalistische, ja geradezu hyperrealistische Sprache, ohne jede Beschönigung oder den Versuch, schmeichelhafte Züge in die von Dürre und Auszehrung gezeichnete Büßerin zu bringen. Das Leiden ist hier geradezu brachial in Szene gesetzt. Donatello stellt also nicht die verführerisch schöne Magdalena dar, sondern konzentriert sich vollkommen auf die in der Wüste Büßende. Sie soll dort der Legende nach 47 Jahre gelebt haben und sich in all der Zeit nur von 3 Broten ernährt haben. Ihr Gewand zerfiel in dieser Zeit, sie wird entweder am ganzen Körper behaart oder alternativ von ihren langen Haaren bedeckt gezeigt. Die Figur befand sich nach der Fertigstellung in einer Nische an der Südwestseite des zum florentinischen Dom Santa Maria del Fiore gehörenden Baptisteriums San Giovanni. Es ist aber nicht bekannt, ob sie tatsächlich für diesen Standort geschaffen wurde. Donatello starb schließlich am 13.12.1466 und wurde in San Lorenzo neben Cosimo de' Medici bestattet. Er hat, wie Vasari festgehalten hat, eine Fülle an Werken hinterlassen. Ich zitiere noch einmal Vasari: Künstler müssen daher mehr ihm als irgendeinem der neueren Meister zuerkennen. Nicht nur hat er ihre Schwierigkeiten erleichtert, sondern auch bei seinen unzähligen Arbeiten, Erfindungen, Zeichnungen, Übung, Urteil und alles zu vereinen gewusst, was man von einem gottbegabten Geist jemals erwarten darf.
Dr. Ann-Kathrin Günzel und Donatello. Und jetzt kommt jemand, den jeder kennt, Leonardo da Vinci, der Universalgelehrte. Immerhin war er bahnbrechender Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur, Naturphilosoph und so manches mehr. Viele seiner Werke und Erfindungen hat er nicht vollendet, das lässt die Fachwelt zwar etwas ratlos zurück, doch reichten seine Studien allemal aus, ein neues Weltbild zu zeichnen, in technischer wie künstlerischer und sogar medizinischer Hinsicht. Mit ihm befasste sich auf dem Bildungscampus in Köln Professor Max Kerner. Er ist Medievist und Historiker und hatte an der RWTH Aachen eine Professur für mittlere und neue Geschichte inne und er ist Beiratsvorsitzender des Projekts Leonardo innerhalb der dortigen Exzellenzinitiative. Im Plural spricht er in seiner Rede von Leonardo-Welten, Leonardo da Vinci gestern und heute, und er beginnt mit der Beschreibung eines Bildnisses des besagten großen Geistes.
Hier Leonardo, Künstler, Wissenschaftler, Ingenieur, hier als Greis dargestellt, wallende Haare, Bart, eine tiefe Skepsis, eine Spur Spott, wie Sie sehen, die heruntergezogenen Mundwinkel, die Stirn, die Augenwinkel und Nasenzüge mit Falten versehen, die dünne Oberlippe. Und was das Allerwichtigste ist, aus diesen tiefen Augenhöhlen dringt ein hellwacher Blick. Die Pupillen sehen aber den Betrachter nicht an, sondern fixieren irgendwo einen Punkt in der Ferne. Man wüsste gerne, was das für ein Punkt ist, den Leonardo da im Blick hat. Warum spreche ich von Leonardo Welten? Ich spreche von Leonardo Welten, weil Jürgen Mittelstraß, ein großer Philosoph unserer Tage, in Konstanz über viele, viele Jahre gewirkt und entsprechend geschrieben mit wunderbaren Texten. Und der hat ein kleines Büchlein geschrieben, das war für mich anregend zu sagen, ich schreibe über die Leonardo-Welt. Das hat etwas zu tun mit Wissenschaft, mit Forschung und Verantwortung. Seine Leonardo-Welt ist die Welt, in der wir leben, die Welt, die der Mensch im Wesentlichen mit seinem technischen Verstand und mit seiner kreativen Fantasie geschaffen hat. Es ist also in der Tat die entwickelte, erkenntnisorientierte technische Wesen des Menschen, das diese Leonardo-Welt geschaffen hat. Und das Problem allerdings dieser Leonardo-Welt ist von Anfang an bis heute da. Und an einer technischen Hochschule werden Sie das in vielfacher Weise, wo das Machbare ja von morgens bis abends und tags und nachts geschaffen wird, werden Sie feststellen können, das Auseinandertreten von Verfügungswissen, ein Wissen, das uns die unterschiedlichsten Dinge tun lassen kann, und Orientierungswissen. Das ist in der Tat eine sehr, sehr ernste Frage. Sie können es ein bisschen überwinden helfen, indem Sie eben einen interdisziplinären Dialog in Gang setzen. Und das tun wir in Aachen. So, das Zweite ist hier Leonardo da Vinci im Plural. Das mache ich jetzt sehr schnell. Sie sehen diesen berühmten vitruvischen Menschen, der auch eine gewisse Mitte darstellt, hier auf der italienischen Münze. Das ist die berühmte Fluggeschichte, die er gemacht hat, und andere Dinge mehr. Dann dieser berühmte Dan Brown, ja, mit dem Da Vinci-Code. Ich will das nicht vertiefen mit der Schnitzeljacht dort von Paris über London in die Rosalind Chapel dort in der Nähe von Edinburgh, mit dieser großartigen Kriminologin Sophie Neveu auf der einen Seite, mit einen Bildausschnitt aus Leonardos Abendmahl. Das ist das ganze Thema schon. Leonardo, so dieser Dan Brown, habe eine Art Menschheitsgeheimnis gekannt. Das Menschheitsgeheimnis heißt, dass Jesus von Nazareth mit Maria Magdalena verheiratet war und dass daraus Kinder und Generationen lang eben entsprechend nachgewachsene sind. Und sie hier, sie, die Sophie Neveu, ist die jüngste Nachfahrin aus dieser langen Reihe, und dieses Geheimnis ist dann der Gegenstand von dieser gegenläufigen Geschichte, diesen Opus Dei-Burschen auf der einen Seite und andere, die meinen, sie müssten dieses Geheimnis weiter hüten, wie ihr Onkel, der dort Direktor des Louvre ist. Die kennen diese Geschichte mit dem Film und so weiter. Das ist der Symbolforscher Robert Langton, der über diese ganze symbolische Welt sich zu orientieren, über die religiösen Symbole an der Harvard University, auch ein schöner Lehrstuhl, möchte ich auch mal haben, So, dann kommt die Felsengrotte Madonna, die spielt auch eine Rolle in diesem Menschheitsgeheimnis. Dann, das ist das letzte Abendmahl, das ist nicht nach den Braun eben der Lieblingsjünger Johannes, sondern das ist Maria Magdalena. Das müsste ich Ihnen erklären dürfen, darf das wegen der Zeit nicht. Es ist auch nur eine Assoziation. Es ist auch nicht ganz so wichtig, weil es eh nicht stimmt. Ja, das und und das ist unser Leonardo-Projekt dort in Aachen. Und wir haben dann einmal im Jahr eine Leonardo-Lecture. Das sind deswegen auch diese Leonardo-Welten oder Leonardo im Plural. Und natürlich, was ganz wichtig ist, eine Dimension, die auch zu dem Selbst und zu dem Individuum gehört, dass Leonardo eben Zeichnungen macht, die unvergleichlich sind. Also hier diesen Fötus und die Zeichnungen in verschiedenen Variationen und das spiegelschriftlich erklärt, indem er das im Grunde verklausuliert mit dieser Spiegelschrift. So, das ist ein Motiv, das Sie vielfach finden. Die Medici haben sich dargestellt, sozusagen im Umkreis der Heiligen Drei Könige. Wie die Heiligen Drei Könige zur Krippe ziehen, so sind es jetzt die Medici, die einen solchen Zug organisieren. Sie sehen hier vorne den Lorenzo de' Medici, da ist sein Vater Piero der Gichtige und da ist sein Großvater Cosimo der Ältere. In diesem Kreis ist nicht nur der Künstler selbst. Und hinter dem Künstler ist einer, den können Sie kaum erkennen. Das ist einer, der ist dann heute noch nicht als Name gefallen. Das ist Pius der Zweite. Pius der Zweite, das ist der Enea Piccolomini, der ein unwahrscheinlicher Mann ist für diese Renaissance, nicht nur was das Papsttum angeht, das ist eine andere Frage, Pius II. Und die Türken, sondern er baut im Süden von Florenz eine kleine Stadt, die heißt Pienza, in der Nähe auch von Siena. Und wer je die Möglichkeit hatte, die Toskana zu besuchen, in diesem Ort, an dem kleinen Platz, mit der Kirche, mit dem Palast und mit der ganzen Art, wie er die Natur einbezieht, ein eigener Vortrag für sich wäre das, der ist nun in der Tat vielfach unter diese Rubrik des Humanismus zu sehen. Übrigens, Humanismus, hat einmal Brodel gesagt, ist etwas so wie die Quartiermache der Renaissance. Ein wunderschönes Bild. Der Humanismus hat das Quartier bereitet für das, was wir dann Renaissance nennen. Ja. Also das hat natürlich mit Lorenzo zu tun, mit dieser Büste, es sind ja nur Assoziationen. Wichtig ist, dass Lorenzo, wie aber auch vor allen Dingen sein Vater, diesen Kreis um sich gebildet hat von unterschiedlichen Gelehrten. Da ist also an der Spitze natürlich der Marsilio Ficino, da lesen die Texte. Da kommt 1439 der byzantinische Kaiser zu dem berühmten Konzil von Florenz. Und es geht um natürlich die Frage, wie man ost- und westkirchliche Dinge dort miteinander verbindet, vor allen Dingen die dort im Osten in großer Not, weil die Türken sie bedrängen, aber gleichzeitig kommen mit diesen Leuten kommen auch Texte. Da gibt es einen Phleton, ja, der ihnen Platon-Texte bringt. Da gibt es diesen Bessarion, der solche Texte, das heißt, die kriegen Griechisches. Pius II. War übrigens derjenige, der sagte, Homer und Platon sind ein zweites Mal gestorben, als 1453 Konstantinopel von Mehmed II. Erobert wurde und seitdem eben Istanbul heißt Eistopolin. Also das ist ja im Grunde ein griechisches Wort, das heute dann eben den Stadtnamen darstellt. Wie auch immer. Da kommt vieles zusammen und da wird auch Platon und Plotin, da wird der Platonismus oder einer, der auch noch nicht gefallen ist, sein Name, Hermes Trismegistos. Das ist ein Bursche, den würde ich Ihnen gerne mal näher vorstellen. Der dreimal größte Hermes. Das sind also bestimmte Schriften der Spätantike, die dieses philosophische Gedankengut hier in den Westen tragen. Und der hat sich natürlich auch stilisieren lassen, der Lorenzo, von keinem geringeren als dem Vasari. Das ist intronisiert, die Inkunabel seines Ruhmes. Da geht es immer, er steht für die Virtus. Und wenn Sie mal genau hinschauen, sehen Sie die Gegenseite, die sind das personifizierte Laster. Das auf den Vasen ist in der Tat das Laster dargestellt. Tugendgefäße mit fratzenhaften Lastermasken. Das sind bestimmte Spannungen. Leonardo beginnt in dieser Zeit eben mit den ersten Zeichnungen. Das ist eine Landschaft dort im Arnotal. Das ist das eine. Und dann kommt seine Mailänderzeit. Ich muss das ja ein bisschen flotter mit entsprechenden Leonardo-Bildern, auf die ich noch eingehe, und dem Herrschaftspalast der Sforza. Und dann haben sie eben diesen hier, Ludovico Sforza il Moro, weil er ein bisschen dunkelhäutig war, heißt er eben il Moro. Er war Herzog von Mailand und hat den Leonardo eben 1482 dort nach Leinart geholt. Und er hat 17 Jahre da gearbeitet, großartig gefördert durch den Herzog. Nicht zuletzt für ein Reiterdenkmal, das dann nicht zustande gekommen ist. Und schließlich für das berühmte Abendmahl 1499 endet diese Mailänder Zeit. Er macht da auch, obwohl er für Krieg nicht so viel übrig hatte, der Leonardo realisiert zerstörerische Werkzeuge, wie hier diesen Sichelwagen um 1485. Dann kommt die neue Erfahrungen, das sehen Sie an drei Bildern, die nicht alle mit Leonardo zu tun haben. Das eine natürlich, Mona Lisa, das ist eine hirnphysiologische Aufschnitze in seinen Anatomiezeichnungen, die er gemacht hat. Und das ist ein Stadtplan von Imola, der nicht von ihm stammt, aber offenbar, sagt man immer, eines der schönsten Karten oder kartografischen Werke der Renaissancezeit. Er selbst hat zwar nicht, die Ansicht von Venedig ist ein anderes Element, es gibt aber auch von Leonardo solche Ansätze. Und dann, das ist der Hof von Mantua, ein unwahrscheinliches Zentrum der Kunst, der Literatur, der Musik. Und diejenige, die das fördert, das ist diese Isabella d'Este, das ist die Tochter des Herzogs von Ferrara, dem Ercole d'Este und der Eleonora von Aragonien. Und sie selbst ist verheiratet mit dem Francesco Gonzaga, dem Markgrafen oder Marchese von Mantua. Dann eine wichtige Person auch für diese ganze Renaissance ist dieser Cesare Borgia. Das ist der uneheliche Sohn dieses Rodrigo. Und Rodrigo Borgia ist der spätere Alexander der VI. Auch eine Figur, über die es sich mal lohnen würde, ein bisschen näher sich damit zu befassen. Der war erst Kardinal, dann war er Capitano, dann schließlich Herzog von Valence und der Romagna. Er hat die Stadt Faenza belagert. Leonardo hat ihn unterstützt mit einem entsprechenden Rampenturm, den er entwickelt hat. Er hat dann Verbesserungsarbeiten gemacht. Er hat Kartenbilder der Toskana und der Romagna aufgenommen. Ein skrupelloser Feldherr, der nach dem Tod seines Vaters seine Machtstellung verlor. Aber der für Leonardo eine gewisse Bedeutung hatte und noch für einen ganz anderen, der Machiavelli im Principe, wird immer wieder gesagt, das Vorbild, was er da so im Auge hat oder vor Augen hat, das sei dieser schreckliche Cesare Borgia gewesen. letzte Phase seines Lebens bringt er beim französischen König zu und das Bild dort von Ingres, das aus dem frühen 19. Jahrhundert das der Legende Ausdruck gibt, was er auch mit Mailand angerichtet hat oder angestellt hat und schließlich, dass er ein großer Bewunderer der italienischen Renaissance gewesen ist. Bilder, die Sie heute im Louvre sehen können von Tizian und anderen, die stammen aus der königlichen Gemäldegalerie, das ist Franz I., aber wenn Sie nach Chambois oder Fontainebleau, das sind seine Schlösser, die hat er gebaut. Also er hat viel von dieser Renaissance-Kunst übernommen und er hat, denke ich, eine wichtige Wissenschaftseinrichtung in Paris eingerichtet, dort in der Nähe heute der Französischen Akademie. Die Wissenschaft, die Architektur, die Kunst, das ist doch stark durch ihn da nach Frankreich gekommen. Und jetzt ganz schnell diese Geschichte mit Maler, Ingenieur und Anatom. Was mir wichtig ist, ist, dass er neben der Malerei eben auch ein Ingenieur und Anatom war. Und die große Frage, die sich immer wieder stellt, hat das eine das andere bewirkt oder ist das nebeneinander? Gibt es also Hinweise daraus, dass die Malerei für ihn das Wichtigste war und in der Malerei Dinge vorweggenommen sind, die er hinter in den Zeichnungen vertieft hat? Aber ich finde spannend, die Frage zu stellen. Die Frage, wie die Malerei und das Ingenieurwesen und die Anatomie und deren Erfassung hier nebeneinander stehen. Das macht ihn eben zu einem Universalgenie. Das Wichtigste ist eben, er war ein herausragender Künstler, der die Welt erforschte und sie in gewisser Weise durch die Erkenntnisse dieser Forschung neu erfand. Es ist eine neue Qualität der Welterfahrung, die hier auf diesem Wege, und dann ist er eben Maler, Architekt, Naturwissenschaftler, das brauche ich gar nicht, er ist ein Homo Universalis. Und da gibt es eben diese Bilder, das ist dieses Porträt der Ginevra de Benci, das gleichmütige Antlitz der jungen Frau als Ausdruck des geheimnisvollen Geistes, vor dem Mensch und Natur durchdrungen sind. Für ihn ist immer wichtig, das habe ich jedenfalls gelesen, dass die Hintergründe, also hier ist es ja nicht nur dieser massive Wacholderbaum, der wird da auch nochmal symbolisch aufgeladen als Keuschheitssymbol. Also Sie haben hier eine Landschaft und Sie haben einen Wacholderbaum, der so eine Art Heiligenschein fast darstellt, dieser Ginevra. Und Sie haben natürlich dieses großartige Porträt. Das andere, das ist ein ganz berühmtes Bild, das ist eben hier die Anbetung der heiligen drei Könige, die Epiphanie, umgeben von einer dramatischen Lebhaftigkeit, über die man viel, viel diskutiert hat, vor einer weiträumigen Ruine, vor Reiterkämpfen, die sich hier abspielen. Wiederum zwei Bäume, die spielen offenbar bei Leonardo immer eine gewisse Rolle. Hier ist es einerseits die Palme als Friedenszeichen und der sogenannte Johannesbrotbaum als Unglücksboten. Warum ist er ein Unglücksbote? Weil man der Tradition nach annimmt, dass eben der Judas sich an einem solchen Baum das Leben genommen hat. Was immer da dran ist. Aber eine andere Frage, die sich bei Leonardo immer wieder stellt, warum hat er gewisse Gemälde nicht vollendet? Wenn Sie mal in den Offizien sind in Florenz, das müssen Sie sich anschauen, sehr imponierend mit der Zuordnung der einzelnen Personen. Warum hat er es nicht gemacht? Vasari, der ja in vielfacher Weise diese ganzen Kunstauffassungen der Neuzeit und Folgezeit bestimmt hat, er war unfähig, die Dinge zu vollenden. Andere sagten, er war an der Vollendung nicht mehr interessiert, weil der schon gezeichnete Zwischenzustand genau das für ihn erbrachte, was er erbringen wollte. Zwei sehr konträre Auffassungen, die auch so ohne Not nicht zusammenpassen. Das ist wiederum die Cecilia Gallerani, Eleganz, Drehung der Büste, des Kopf, des Tieres, benannt so, weil eben dieses Tier, der Hermelin im Griechischen eine solche Bezeichnung hat, eine unerreichbare formale Eleganz, das ist schon unnachahmlich schön. So. Dann dieses viel diskutierte Bild der Ultima Cena, also des letzten Abendmahls in diesen verschiedenen Gruppierungen. Ein Bild, wo auch die Lebhaftigkeit der Personen, der Gesichter, der Bewegungen. Es geht um die Frage, Jesus sagt in dem Augenblick, einer aus einem Kreis wird mich verraten. Und das führt nun zu unterschiedlichen Gemüts- und Sprechkonsequenzen. Und hier sitzt dieser Judas, der immer bei diesen Abendmahlszenen so ein bisschen auswärts sitzt. Manchmal sitzt er sogar vor dem Tisch, hier sitzt er noch hinter dem Tisch. Aber er hebt sich deutlich ab. Man sieht schon in dem Bild, wer derjenige ist, der am Ende diesen Verrat vollziehen wird. Das ist das Bild schlechthin. Was macht das Bild so außergewöhnlich, dass jährlich mehr als 5 Millionen Besucher dort in den Louvre ziehen? Weshalb wurde ausgerechnet das Porträt dieser wahrscheinlich attraktiven Florentiner Hausfrau, der Lisa Gherardini, Ehefrau des Seidenhändlers Francesco del Giocondo, deswegen ist es ja die Gioconda häufig, aus Anlass der bevorstehenden Geburt ihres Sohnes Andrea. Warum wurde das zum berühmtesten Kunstwerk der Welt? Warum hat Leonardo, zweite Frage, das Bild nie aus der Hand gegeben, sondern auf den Stationen seiner Wanderschaft, angefangen von dem Beginn des 16. Jahrhunderts, dort 1503 folgende, hat er das ja immer wieder korrigiert und geht es da um das Urbild des Weiblichen, geht es da um optische Experimente. Ja, und die jüngste These ist wieder so eine Zuordnungsthese. Dieser Roberto Zapieri hat 2010 gesagt, ja, wir wissen jetzt endlich, wer es ist. Es ist also nicht die Lisa Gherardini, sondern es ist eine gewisse Pacifica Brandani aus Urbino. Das war die Geliebte eines der Medici, nämlich des Giuliano de' Medici und Mutter des gemeinsamen Sohnes. Und damit dieser gemeinsame Sohn später sieht, wie seine Mutter einmal ausgesehen hat, sollte Leonardo das Bild machen, einer toten Mutter lächeln für den gemeinsamen Sohn. Leonardo als Wissenschaftler und Ingenieur, wenn Sie mir einfach folgen, es geht also um technische Geräte, die er gemacht hat, die man dann nachkonstruiert hat und für die unterschiedlichen Zwecke. Hier haben Sie also ein solches Maschinenbewegungsübertragungsgerät. Sie haben hier wiederum ebenfalls eine solche Übertragung über Zahnräder. Oder hier dieser berühmte Carrozzo si Movente, das erste Automobil, hat er angeblich erfunden. Ja, und das hat man nachkonstruiert. Und zwar einmal im Sinne dieser Holzkonstruktion, nachdem man diese Zeichnung hier hat. Aber man hat es dann auch versucht, digital nachzukonstruieren, so eine Art Computermodell des Carrozzo si Movente gemacht. Und schließlich diese berühmte Flugmaschine. Immer diese Bilder auf der einen Seite und die kommentierenden spiegelschriftlichen Beschreibungen auf der anderen Seite. Und wir haben in Aachen vor einem Jahr eben den Codex Madrid herausgebracht, eine ganz spannende Sache. Hier dieser Wasserheber mit Schaufelantrieb, der wird dann kommentiert, einerseits historisch, aber andererseits, was macht man mit einer solchen Technik heute oder wie betreibt man eine solche Technik, finde ich eine sehr schöne Geschichte, die daraus entstanden ist, Codex Madrid 1. So, das sind die entsprechenden anatomischen Zeichnungen. Wichtig ist, dass er erst einmal mit der Oberflächenanatomie begonnen hat, dann Beobachtungen am sezierten Körper vorgenommen hat und ganz am Ende die Beschaffenheit des Herzens untersucht hat. Aber auch hier, der Text ordnet sich dem Bild unter, die bildliche Erfassung eines Sachverhaltes. Die Zeichnung als Königsweg der Wissenschaft, das ist für Leonardo eine ganz wichtige Sache und das ist für viele Ingenieure heute immer noch ein großes Vorbild und deswegen arbeiten sie auch sehr viel auf eine ähnliche Methode, natürlich mit anderen technischen Mitteln heute, der digitalen Kunst oder wie das auch heißt. Das, finde ich, ist ein wunderbarer Schluss für diese Anatomie, nämlich er hat erkannt, wie der Herzmuskel sich zusammenzieht und das Blut aus der Herzkammer drückt, wie sich an der Aortakappe Wirbel bilden und wie diese Wirbel auf eine wunderbare Weise gegen die Klappe drücken und diese schließen, sodass das Blut nicht ins Herz zurückfahren kann, sondern auf seine Reise durch den Körper geschickt wird. Und das ist mal an der Caltech in Kalifornien entsprechend rekonstruiert worden und beobachtet worden und deswegen findet man das eben eine erstaunliche anatomische Erkenntnis. Die Schlussfrage heißt, warum hat Leonardo, das ist ja sowieso bei ihm eine riesige Frage, mit all seinen Zeichnungen, das hat ja viel mit Überlieferung zu tun, das Auseinanderlaufen dieser einzelnen Dinge, die wurden auseinandergenommen, dann verkauft in unterschiedliche Richtungen, sind dann heute da und dort und hier gelandet, von London über Madrid bis Mailand oder wie auch immer. Jedenfalls, warum hat er das nicht veröffentlicht? Und warum hat er nicht mit einem Anatomiebuch sozusagen seine Manuskriptblätter gesammelt, und sodass nicht später dieser Andreas Vesalius in den 40er Jahren die Humani Corpore Fabrica die entscheidende Publikation geliefert hat und nicht eben Leonardo? Hat er Angst, was einmögt, vor kirchlicher Folgung? Bei einem Mann, der sich allmählich von den Irrtümern und Illusionen seines Zeitalters befreite und etwa unter der Seele, nicht ein metaphysisches Etwas, das ist natürlich schon fast scheiterhaufenreif, wenn Sie eine solche Auffassung, in dem alle Sinnes, sondern ein Organ, in dem alle Sinnesorgane Sinneseindrücke zusammenlaufen und sich zu einem Urteil über das Wahrgenommene fügen. Ist das Gehirn der Ort der Seele? Der Also wenn Sie Hirnforscher fragen heute, die werden Ihnen sagen, also früher die Griechen glaubten ja, die Seele sei hier im Zwerchfell, der Thymos. Ja, dann die ganze christliche Tradition ist übers Herz gelaufen und heute ist das noch ein bisschen höher gewandert. Heute glauben viele Hirnforscher, dass der Sitz des Lebens oben im Gehirn anzusiedeln ist. Und wenn der Sitz des Lebens und Seele ein anderes Wort für dieses Leben ist, dann ist die Seele, das hat natürlich nichts mit der Seele zu tun, über die Christen und Theologen reden, über die Unsterblichkeit der Seele. Das ist ja nun wieder um ein anderes Thema, das ist eine religiöse Interpretation. Und wenn einer hingeht und einer solchen Auffassung schon sehr nahe kommt, dann ist das nicht ganz ungefährlich. Und möglicherweise hat er diese Dinge auch deswegen nicht veröffentlicht. Der erste Mensch der Moderne, als Maler, der die Kunst sozusagen der Renaissance revolutionierte, so ist das eine. Aber die Zeitgenossen haben vielleicht nicht so sehr die Kunst, so geschätzt das auch, aber mehr noch eben seine bahnbrechenden Entdeckungen in ein neues Zeitalter, einläutend ein neues Denken, intuitiv, kreativ und frei von allen Tabus. Also wenn man Moderne beschreiben will, die Wege, wie man dazu kommt, zu der Erkenntnis, wäre das Kreative und Intuitive, auch das Rationale will ich nicht ausschließen, ja, das ist ja nun schon wichtig und das Wissen, was eben und Sprache, aber die Tabus, sich lösen von den Tabus, die Stärke gewinnen für dieses Selbst, das scheint mir ein entscheidender Schritt in die Moderne zu sein. Was kann man eigentlich von dem lernen? Man kann lernen, dass er gezeigt hat, wozu der Mensch fähig ist, wenn er sich frei macht von den Zwängen und den scheinbaren Gewissheiten der Welt. Das geht nur über einen Weg, über Wissen. Und das, denke ich, wie man dieses Wissen gewinnt und wie man es dann auch adäquat vermittelt, das ist noch eine ganz andere Frage. Wasser war für ihn ein unwahrscheinliches Thema. Also diese ganzen Formen ja, der Hydrodynamik, was aufwallen, aufquellen, emporschleudern, umwirbeln, Abstoßung, Zusammentreffen, Vermischung und so weiter. Weil es ihn auch interessiert hat als ein Antrieb der ganzen Natur. Und das hat er nun versucht, dort in Mailand auf verschiedene Weise dann technisch umzusetzen. Es gibt eine ganze Serie über Wasserfluten, das ist auch einmal veröffentlicht worden. Eine unermüdliche, geduldige, leidenschaftliche Beobachtung von Wirbeln, Wellen, Schaumblasen und Wassertropfen. Das ist das, was ihn sehr, sehr beschäftigt hat. Und damit komme ich nun wirklich zum Schluss. Warum lächelt Mona Lisa? Diese Frage hat einmal einer gestellt, gibt es universale Werte? Stiftet Religion Frieden? Soll man das Gute um jeden Preis wollen? Warum sprechen wir miteinander? Wer bin ich? Warum gibt es Tabus? Gibt es einen freien Willen? Sind Interpretationen beweisbar? Bildet die Sprache die Wirklichkeit ab? Wunderbare Fragen und zum Schluss, warum lächelt Mona Lisa? Also die letzte Frage der nach wie vor gültigen Grundfragen der Kulturwissenschaft ist diese Frage. Und diese kann man nun mit hunderten Dingen beantworten. Ich will es einfach mal tun. Die Kunstgeschichte allgemein sagt, es habe etwas mit einer ganz bestimmten Technik zu tun. Das ist die Sfumato-Technik. Eine Technik, wo also die Mund- und die Augenwinkel verwischt und verschleiert werden und dadurch eben dieses eigenartige Lächeln entsteht. Es sei also eine technische Antwort, warum lächelt Mona Lisa. Horst Bredekamp, sicherlich ein großer Kunsthistoriker, hat einmal gesagt, es scheint ein Geheimnis zu bergen, dieses Kunstwerk insbesondere, wie alle Kunstwerke überhaupt, weil sich der Rätselcharakter eines jeden Bildes hier insbesondere verdichtet und vergrößert. Dann kommt Herr Belting, also alles renommierte Kunsthistoriker oder Leonardo-Spezialisten, wer auf die Urlandschaft im Hintergrund glaubt, errät, dass diese die Lösung des Rätsels dort liegt. Was hat also dieses Lächeln mit dieser Urlandschaft zu tun? Da sagt eben ein großer Kenner dieses Leonardo, kein Bildnis eines Individuums erhielt jemals solch universale Wahrheiten über die Untrennbarkeit unseres Lebens von der Welt. Also wir sind damit in der Tat auf eine ganz eigenartige Weise mit dieser kosmogonischen Landschaft verbunden, eine kosmogonische Natur, die durch eine Repräsentantin des Humanen miteinander verbunden wird. Ein großartiger Gedanke, der dann am Ende das Lächeln als das wirkliche Zeugnis des Humanen ansieht. Also das wäre meine Antwort, dass in vielfacher Weise dieses Humane, was ja bei der Renaissance in den Studia Humanitatis und in dem Begriff des Humanismus eben deutlich wird, hier durch Leonardo in der Tat bestätigt und erweitert wird. erweitert wird. Einerseits durch die Bereiche, dass er die Ingenieurkunst dazu nimmt, dass er die Anatomie dazu nimmt, aber dass er auch in der Malerei Dinge, Perspektiven entwickelt, meinetwegen verdichtet und exemplarisch deutlich gemacht hier an der Mona Lisa, und sich da auf diese Weise eben von diesen Vorurteilen und von den ganzen Tabus einer Gesellschaft und einer Zeit zu lösen vermag oder zu distanzieren vermag. Wenn Sie in diesem Sinne dieses Humane nehmen und das vielleicht auch für Ihre eigene Zeit dann übertragen, dann hätte ein solcher Vortrag mehr, denke ich, an Bedeutung, als er je haben kann.
Jetzt wissen wir, warum die Mona Lisa lächelt. Theorien und wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur dazu lieferte uns Professor Max Kerner von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Aufgezeichnet auf dem Forum Renaissance des Kölner Bildungscampus Zeit für Wissen. Morgen im Hörsaal begrüßt euch meine Kollegin Katrin Ohlendorf mit einer Sendung über Essen aus dem Müll von Tafeln und Containern.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.